Asis Ains US Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 2. März 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Pujiastuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident unterstützt schwere Bestrafung für Korruptionstäter, Drogenhändler und Terroristen. Islamische Gelehrten aus drei Ländern werden den Frieden Afghanistans in Jakarta erörtern. Minister Luhut Binsar Panjaitan besucht die Sonderwirtschaftszone Mandalika in Ostnusa Tenggara. Indonesien und Vietnam führen die Verhandlungen über das Hemmnis für den Indonesian Auto-Export. Indonesische Regierung entwickelt Export im Indo-Pazifischen Gebiet. Gründung des Indonesian Cafe Rates. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo sorgte dafür, dass die Regierung den Vorstoß des Obersten Gerichtshofs bei der Schaffung einer sauberen, gerechten und würdigen Justiz weiterhin unterstützte. Das Staatsoberhaupt erwähnte drei Täter der Kriminalität, die schweren Strafen ausgesetzt waren, nämlich Korruptionstäter, Drogenhändler und Terroristen. Dies hat Präsident Joko Widodo heute auf der Sonderplenarsitzung des Jahresberichts des Obersten Gerichtshofs in Senayan, Jakarta übermittelt. Bei dieser Gelegenheit würdigte Präsident Joko Widodo auch die Leistungen des Obersten Gerichtshofs, die im Laufe des Jahres 2017 weiter zunahmen. Der Präsident wies darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof weiterhin eine glaubwürdige und vertrauenswürdige Justiz für Rechtssicherheit in Indonesien vorweisen kann.
Pemerintah terus mendukung langkah-langkah Mahkamah Agung
Die Regierung unterstützt weiterhin die Schritte des Oberstgerichtshofs bei der Schaffung einer sauberen, gerechten und würdigen Justiz. Wer diszipliniert alle am Gerichtsverfahren beteiligten Parteien? Das bietet den Tätern von Korruption, Drogenhändlern, Terroristen und allen, die indonesische Einheit zerstören und die Justiz in unserem Land stört, eine strenge Bestrafung und abschreckende Wirkung. Darüber hinaus hofft Präsident Joko Widodo, dass zukünftige Richter, die im obersten Gerichtshof MA arbeiten werden, ihre Integrität bewahren können. Gemäß ihm werden die Richter, die Integrität haben und Fachmann sind, eine gerechte Probeentscheidung treffen und haben das Vertrauen der Leute und das Vertrauen von den Suchern des Justiz von der internationalen Welt gewonnen. Eines der Ergebnisse des Arbeitsbesuchs des indonesischen Vizepräsidenten Yusuf Kalla in Afghanistan war die Übereinstimmung des Planes zur Durchführung eines weiteren Kabul-Treffens in Indonesien. Nach der Meldung von Republika sagte Yusuf Kalla, das Treffen der islamischen Gelehrten aus drei Ländern, Indonesien, Afghanistan und Pakistan, solle in diesem Monat in Indonesien stattfinden. Yusuf Kalla bestätigte am 28. Februar 2018 bei der Konferenz des Kabul-Prozesses in Kabul die Bereitschaft Indonesiens zur Durchführung eines weiteren Treffens. Dabei erklärte der Vizepräsident weiter, dass diese Zusammenkunft, die vom afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani eröffnet werden solle, für den Friedensprozess in Afghanistan wichtig sei. Frieden solle geschaffen werden. Außerdem solle man das starke Engagement von allen Seiten ausbauen, um einen gegenseitigen Respekt zu fördern und einen Dialog auszubauen. Der indonesische koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan, die Finanzministerin Sri Mulyani und der Gouverneur der Indonesian Zentralbank BI Agus Martowardoyo besuchten am Donnerstag, den 1. März 2018, die Sonderwirtschaftszone Mandalika im Bezirk Lombok Tengah der Provinz Os Nusa Tenggara. Vor der Presse brachte Minister Luhut zum Ausdruck, dass das IWF-Weltbank-Treffen im Oktober 2018 in Bali, Indonesien, auf der internationalen Bühne immer bekannter machen werde. Im Zufolge werden 18.000 bis 20.000 Gesandten dem jährlichen IWF-Weltbank-Treffen beiwohnen. Die Gesandten werden die Insel Lombok auch besuchen. Der Fortschritt des Baus der Sonderwirtschaftszone Mandalika im Bezirk Lombok Tengah sei sehr gut, sagte Minister Luhut weiter. Die Regierung setzte ein Ziel, dass der Bau der Sonderwirtschaftszone Mandalika im September 2018 fertig sein werde, fügte Luhut hinzu. Die indonesische Regierung wird mit Vietnam über die nicht-tarifären Handelshemmnisse verhandeln, die Vietnam für die Importautos aus Indonesien in Kraft setzt. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto erklärte am Donnerstag, den 1. März 2018 in Jakarta vor der Presse, dass Indonesien zurzeit dem Verfahren folgen, das Vietnam in Kraft setze. Währenddessen bitte Indonesien Vietnam um die Leichtigkeit für den indonesischen Autoexport, sagte Minister Hartarto weiter. Intuition erklärte der Leiter des Verbandes der Indonesian Autoindustrie, Gaikindo, Johannes, Intuition erklärte der Leiter des Verbandes der Indonesian Autoindustrie, Gaikindo, Johannes Nagoi, dass Vietnam seit Januar 2018 mit dem freien Handelsschema ASEAN Plus 6 sich vereinige. Dem Schema ASEAN Plus 6 nach sei der Einfuhrzoll für Autos aus den ASEAN-Mitgliedsländern frei, sagte Nagoi weiter. Zuvor wurde 10% Tarif für den indonesischen Autoimport auferlegt. Trotz des ASEAN Plus 6 Schemas setzte Vietnam ein nicht tarifäres Hemmnis für den Autoimport aus Indonesien in Kraft. Dies bedeutete, die aus Indonesien importierten Autos müssen den Straßenversuch erst machen, bevor sie in Vietnam auf den Markt gebracht werden, fügte Nagoi hinzu. Jedes Jahr exportiert Indonesien 30.000 bis 40.000 Einheiten Autos nach Vietnam. Die indonesische Regierung solle die Handelsaktivitäten weiterentwickeln, um das Ziel als großes Handelsland im indopazifischen Gebiet zu realisieren. Das sagte der Leiter der Behörde für Forschung und Entwicklung des indonesischen Handelsministeriums, Kasan Muhri, am 1. März 2018 in Jakarta. Im Zufolge sei in Indonesien der Export der Rohstoffe zuverlässig, was eigentlich weiterentwickelt werden könnte. Indonesien habe auch ein Potenzial zur Entwicklung eines offenen Handelssystems im ASEAN-Gebiet. Die indonesische Regierung habe das indo-pazifische Konzept beim Treffen der Außenminister Anfang letzten Monats in Singapur vorgestellt. Dabei fördere Indonesien eine regionale, offene, transparente Architektur aufgrund des internationalen Rechts und der Prinzipien in der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit und Verteidigung Südostasiens. Der indonesische Landwirtschaftsminister in der Periode 2004 bis 2009, Anton Apriantono, hat am 1. März 2018 in Intermark Serpong Tangerang, Banten, die Gründung des Indonesian Cafe Rates oder de Kopi verkündet. Dieser Rat soll am 1. März dieses Jahres gleichzeitig mit der Nusantara Kaffeemesse eingeweiht werden. Die Gründung dieses Rates soll Kaffee als hervorragende Produkte Indonesiens popularisieren und die Kaffeeindustrie von Indonesien entwickeln, sowie die Wohlfahrt des Volkes, vor allem der Landwirte und der betroffenen Seiten verbessern. Wir werden den Geist stärken, um die Wohlfahrt und den Ruhm zu verbessern. Wir hoffen, dass Kaffee eines der Produkte, die Wohlfahrt der Unternehmer, sowohl der Landwirten und der Kaffeeverarbeiter verbessern können, werden könnte. Wir hoffen, dass es viele Kaffee-Nebenprodukte gibt. Anton Apriantono fuhr fort, der indonesische Kaffeerat werde auch der Regierung vorschlagen, um den 11. März als der Nationalkaffeetag als Zeichen der Entwicklung des Indonesian Cafés zu benennen. Der Nusantara Kaffeemesse soll am 9. bis zum 11. März 2018 in Serpong, Tangerang stattfinden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.697,33 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.481,52 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.591 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 87%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema ein Bemühen um die Beendigung des Konfliktes in Afghanistan, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der Konflikt in Afghanistan ist schon 40 Jahre gelaufen. Trotzdem gibt es noch kein Zeichen, dass der Konflikt zu Ende gehen werde. Kürzlich hat die afghanische Regierung die gute Absicht, den Konflikt zu beenden. Sie wird eine Chance für die Taliban-Gruppe, die immer gegen die Regierung von Kabul kämpft, öffnen, sich bei der Staatsregierung Afghanistan zu engagieren. Der Konflikt in Afghanistan begann im Jahr 1979, als die Sowjetunion die Marionettenregierung in Kabul gründete. Als die Sowjetunion Afghanistan eindrang, gab es keinen Kampf gegen sie vor der Regierungstruppe Afghanistan. Das afghanische Volk, vor allem die Mujahidin-Kämpfergruppe, lehnte sogar die Invasion ab. Um diese Zeit halfen direkt die USA, die sich nicht die kommunistischen Kräfte in Afghanistan wünschten, der afghanischen Regierung, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Außer der Mujahidin-Gruppe kämpfte auch eine andere Gruppe auch gegen die Sowjetunion und zwar Taliban. Der Kampf gegen die Sowjetunion ging in den 10 kommenden Jahren zu Ende. Es war schade, dass nach dem Konflikt beide Kämpfergruppen sich streiteten, um die Macht zu erobern. Im Jahr 1996 gelang es Taliban mit der Unterstützung von Pakistan, die Regierung in Kabul zu übernehmen. Die USA und ihre Alliierte haben sich auch in den Konflikt in Afghanistan mit der Anlass eingemischt, um Osama bin Laden zu verfolgen. Die USA hat angeklagt, dass Osama bin Laden ein Drahtzieher zum Angreifen der Zwillingstürme WTC am 11. September 2001 sei. Eine neue Regierung in Kabul unter der Kontrolle der USA wurde dann gegründet. Außerhalb in Kabul entstanden einige Kämpfergruppen, die die Anwesenheit der USA mit der westlichen Alliierten ablehnte. Alle Gruppen benutzten die Fahne von Taliban und kämpften bisher gegen die USA. Die Bemühungen sind durchgeführt worden, um den Bruderkrieg in Afghanistan zu beenden. Aber bisher gibt es noch keine Lösung dafür. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat eine Chance zur Aussöhnung geöffnet, aber die Taliban-Gruppe hat eine doppelte Haltung. Die Elite-Gruppe von Taliban möchte nur mit den USA verhandeln, aber die anderen Gruppen möchten mit der Kabul-Regierung verhandeln. Taliban sollte zuerst innere Probleme lösen, bevor diese Gruppe an den Verhandlungen teilnimmt. Indonesien hat ernsthaft eine Friedenslösung in Afghanistan angeboten. Dies sagte der indonesische Präsident Joko Widodo bei seinem Besuch in Kabul im Januar 2018. Ein Monat später war der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla beim Friedensprozess in Afghanistan anwesend. Indonesien hat die stratenden Gruppen in Afghanistan dazu eingeladen, sich in Indonesien zu treffen. Der Konflikt Afghanistan ereignet sich allerdings schon lange und kann bald nach einigen Tagen der Verhandlungen nicht bewältigt werden. Alle Seiten mussten Geduld haben, wenn Afghanistan wieder friedlich wäre. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Ist Stories of Fakten, presenteren via in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 2. März passierten wie folgt. Der Prototyp des Überschallverkehrsflugzeuges Concorde hat in Toulouse seinen Erstflug. Die Flugzeuge wurden nach dem Erstflug im März 1969 in einem umfassenden Testprogramm, während insgesamt 5.495 Flugstunden erprobt, bevor der Passagierverkehr aufgenommen wurde. Die Concorde war damit das am ausgiebigsten erprobte Flugzeug aller Zeiten. Die Concorde wurde von der französischen und britischen Luftfahrtindustrie auf Basis eines Regierungsabkommens vom 29. November 1962 gemeinsam entwickelt und erreichte maximal Mach 2,23 oder 2405 Kilometer. Sie erhielt in der Sowjetunion mit der sowjetischen Tupolev Tu-144 ein Konkurrenzmuster. Die Zelle wurde von Aerospatial, heute Airbus, und der British Aircraft Corporation, heute BAE Systems, entwickelt und gebaut. Die Triebwerke Olympus 593 von Rolls-Royce und Sonoma. Die ehemalige britische Kolonie Rhodesien, das spätere Simbabwe, erklärt sich 5 Jahre nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung zur Republik. Außer von Südafrika wird das Staatswesen jedoch von keinem anderen Staat anerkannt. Am 2. März 1970 rief die Regierung die Republik aus und Dupont wurde der erste Präsident Rhodesiens. Offiziell betrachtete Großbritannien Rhodesien immer noch als Kolonie. Viele Staaten boykottierten Rhodesien. So beschloss das Internationale Olympische Komitee am 22. August 1972, die rhodesische Olympiamannschaft von den Olympischen Spielen in München auszuschließen. Im Jahr 1972 begann der Bürgerkrieg. Um die Guerillakämpfe zu beenden, begann 1976 in Genf die Rhodesien-Konferenz. Ende September 1976 kam es in Washington zu einem Treffen einiger Diskussionspartner um die Errichtung eines internationalen Trusts zur Unterstützung des Landes zu erörtern. Südafrikas US-Botschafter Big Botha bot hierbei Rhodesien alternativ die Aufnahme von immigrationswilligen Weißen an. Im Pacific Krieg beginnt die Schlacht in der Bismarck See, die bis zum 4. März dauert. Flugzeuge der US Army Air Force und der Royal Australian Air Force bekämpfen einen aus zerstörten und Truppentransporten bestehenden japanischen Konvoi. Die Schlacht in der Bismarck See fand im Zweiten Weltkrieg während des Pazifikkrieg vom 2. bis 4. März 1943 statt. Flugzeuge der United States Army Air Force und der Royal Australian Air Force bekämpften einen Konvoi bestehend aus japanischen Zerstörern und Truppentransporten. Dies war für die Japaner eine Katastrophe, da von den 6.900 Mann, die dringend in Neuguinea gebraucht wurden, nur 800 nach Lai gebracht werden konnten. Auf einem australischen Denkmal steht, dass 2.890 japanische Soldaten und Seeleute getötet worden seien. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien ist bereit, eine Biodieselklage bei der WTO einzureichen. Die indonesische Regierung ist bereit, eine Klage bei der Behörde zur Lösung von Konflikten in der Welthandelsorganisation einzureichen. Diese Klage ist mit der Maßnahme des Handelsministeriums der Vereinigten Staaten USDOC verbunden, die eine Endbestimmung für die Untersuchung des Dumpings bei Biodieselprodukten veröffentlichte. Der Handelsminister Enggar Tias Tolukita sagte am 27. Februar dieses Jahres in Cirebon, West Java, die indonesische Regierung werde verschiedene Maßnahmen vorbereiten, um gegen die ungerechtfertigte Beschuldigung des Dumpings einzuschreiten. Am 21. Februar dieses Jahres veröffentlichte die USDOC eine Bestimmung für die Untersuchung des Dumpings bei Biodieselprodukten aus Indonesien und Argentinien. Indonesien ist der größte Ölpalmproduzent, während Argentinien einer der größten Exporteure an Sojabohnen der Welt ist. Das Dumping aus der Biodieselproduktion Indonesiens erreicht 92,52% bei Wilmar Trading, 276,65% bei PT Musim Mas und 92,52% bei anderen Firmen. Der Grund dieser Bestimmung sei unter anderem die Annahme Indonesiens als Land mit bestimmter Marktlage. Die Implementierung des Beschlusses der USDOC wird von der US-Internationalen Handelskommission USITC als Institution der USA getragen, die das Vorliegen von Verlusten, die die einheimische Industrie durch Dumpingpreise verursacht, einführen erlitten hat, moniert. Die endgültige Bestimmung von dieser Kommission soll am 6. April dieses Jahres herausgegeben werden. Wenn die USITC erklärt, dass die Verluste der einheimischen Industrien keine Verbindung mit dem Biodieselimport habe, wird man den Fall beenden. Aber wenn die USITC die Existenz der Verluste und eine Kausalität zwischen Dumping und Verluste finden sollte, wird die US-Autorität einen Befehl veröffentlichen. Eine Anti-Dumping-Steuer für die Biodieselprodukte Indonesiens am 13. April dieses Jahres in Kraft zu setzen. Minister Enggar Tias Tolukita erklärte weiter, die indonesische Regierung kämpfe weiter für die Interessen der indonesischen Exporteure in der USITC durch Anhörung. Der Biodieselimport aus Indonesien verursache diese Verluste, der US-Industrie. Wenn schließlich diese Anti-Dumping-Steuer verhängt wurde, hätten die Regierung und die Biodieselproduzenten Indonesiens das Recht, die Klage gegen die US-Regierung bei den Foreign Dispute Settlement Body World Trade Organization, die SBWTO und bei dem US Court of International Trade einzureichen. Die WTO bekam im letzten Monat einige Klagen von Indonesien über die Kosten des Anti-Dumping durch die EU für den indonesischen Biodiesel-Export. Die WTO forderte daraufhin die EU auf, die Maßnahme Anti-Dumping-Kosten zu verhängen, zu enden. Laut dem Verband der indonesischen Biodieselproduzenten habe Indonesien im letzten Jahr den Export in die USA durch Importsteuer bezahlt. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernanse di Vivat, Dekuns, Kultur, und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesiens. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, eine Reise in die Stadt Solo, Zentraljava, zu machen. Bleiben Sie bei uns der Stimme Nations im RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream von news.id/German hören. Liebe Zuhörer, die Fire Designation Neujahres Imlek in der Stadt Solo, Zentraljava, fand auf fröhliche Weise statt. Es gab 5.000 Lampions, die die Stadt vor allem im Komplex des Marktes Gede an der Straße Sudirman und der Urib Sumoharjo verzierten. Das Tor von Imlek zwischen Stadthaus und dem Markt Gede wurde aufwendig geschmückt. Der Markt Gede wurde damit zum Zentrum des Imlek-Feiertages und man verzierte die Stadt Solo überall mit verschiedenen Imlek-Ornamenten und mit Lampen. Verschiedene Programme und zum Höhepunkt des Imlek-Feiertages unter anderem die sogenannte Tradition Grebek Sudiro und das Jenang-Festival, das Süßigkeitsfestival, wurden veranstaltet. Liebe Zuhörer, Tausende von Menschen kamen in die Straße Urib Sumoharjo unter Jenderal Sudirman. Sie sahen die sogenannte Kulturparade Grebek Sudiro, eine Feier zu Beginn des indischen Neujahres Imlek. Dabei stellte man 9 aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen geformte Berge, die Gunungen, vor. Außerdem wurden unter anderem auf diesen die Miniatur des Parks des Monuments 45 Banjarsari und die Residenz des Bürgermeisters Loji Gandrung und die Miniatur des Marktes Gededers gestellt. Diese Gunungen wurden in das Dorf Sutiro Prajan in einem Umzug gebracht. Der begann vor dem Markt Gede und ging dann über die Straßen Sudirman, Major Kusmanto, Kapten Mulyadi, Die Kreuzung Katandan, die Straße R.E. Martadinata, die Chutnyadin, die Juanda Unwarung, die Kreuzung Plem, über die Straße Urip Sumaharjo und wieder Jumab Gede Curug. Grebek Sudiro is eine Mischung der Tradition der Chinesen und Javaner. Das Wort Grebek kommt aus der javanischen Tradition um besondere Feiertage wie die Geburt des Propheten Mohammeds, den islamischen Feiertag Lebaran, den islamischen Opfergabetag Idul Adha und das javanische Neujahr zu begrüßen. Der Höhepunkt der Grebek Sudiro ist der Eroberungskampf um die Gunungen. Diese Tradition basiert auf der javanischen Philosophie Ora Babah Ora Mamah oder auf Deutsch Wenn man sich nicht anstrengt, kann man nicht essen. Die Form des Gunungen kommt aus der javanischen Bevölkerung und bedeutet Dank vor Gott. Die Tradition Grebek Sudiro wird jährlich in Sudiro Prajan, ein Dorf im Distrikt Kebres in Solo, ausgeübt. In diesem Gebiet wohnen Menschen chinesischer Abstammung schon mehrere Jahrzehnte gemeinsam mit den Javanern. Es heirateten die Chinesen die Javaner, sodass eine neue Generation entstand. Um die Akkulturation zwischen ihnen zu zeigen, begannen sie mit der Tradition Grebek Sudiro, die zum ersten Mal im Jahr 2007 ausgeübt wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über Grebek Sudiro. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm Wunderbares Indonesien mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS. In dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal berichten wir über das Verfassungsgericht der Republik Indonesien mit der IKT-basierten Fallmanagement-Anwendung. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, im Klang mit der steigenden Nachfrage nach effektiver, effizienter, transparenter und rechenschaftspflichtiger Justizführung versucht das Verfassungsgericht die optimale Informations- und Kommunikationstechnologie zu nutzen. Insbesondere in diesem Jahr zu den in vielen Regionen gleichzeitig stattfindenden Wahlen bei denen das Verfassungsgericht eine strategische Rolle bei der Bewahrung der Verfassung und bei der Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger spielt. Deshalb hat das Verfassungsgericht kürzlich 8 Anträge gestellt, um ein modernes und zuverlässiges Verfassungsgericht zu schaffen. Mit dieser Neuerung hofft das Verfassungsgericht, die Justizsuchenden zu unterstützen. Am 14. Februar hat das Verfassungsgericht 8 technologiebasierte Anwendungen gestartet. Diese 8 Anwendungen realisieren Sie in simple.mkri.id, Tracking Perkara und den Anmerkungen von Gerichtsentscheidungen auf der Website, E-Mutasi, IBRPK, MK Besuchen, dem Livestreaming und den Ferngerichtsdienst. Einer der neuen Anwendungen ist das elektronische Anwendungsinformationssystem oder simple.mkri.id mit einer Online-Bedienung. Diese webbasierte Anwendung ermöglicht die elektronische Einreichung zu den Gesetzen und Streitigkeiten über die Ergebnisse der Wahlen von Gouverneuren, Regenten und Bürgermeistern. In der Anwendung gibt es eine Wahlverfolgungsfunktion, um die Position des letzten Wahls zu verfolgen und die Wahldokumente von der Anwendung bis zum Urteil anzuzeigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Verfassungsgericht bietet auch Annotationsdienste über die Website des Verfassungsgerichts an. Die Besucher notieren einfach den Titel des Annotationsdokuments. Es gibt auch ein Eminutation oder Management Informationssystem der Dateiverwaltung von der Register bis zur endgültigen Entscheidung. Dieser Service ist nicht auf die physische Verwaltung und das Verfahrensmanagement der Archive beschränkt. Die E-Minutation betrifft auch die Verwaltung von Daten in Falldateien zu Informationen, die vom Verfassungsgericht verwendet werden können. Spezialisiert für diesen Dienst sind nur eine Handvoll Leute, die als Administrator darauf zugreifen können. Das Verfassungsgericht bietet auch den IBRPK-Dienst an. Dieser enthält Aufzeichnungen wie Fallnummern, den Namen des Antragstellers und entsprechende Rechtsberater für die Vollständigkeit der Anfrage. Genau wie E-Minutasi kann dieser Dienst nur von bestimmten Leuten betreten werden, nachdem das Verfassungsgericht Urlaubnis gebeten hat. Auf der Website des Verfassungsgerichtshofs gibt es auch einen Sitzungshof, die Durchführung von Besuchen beim Gerichtshof zu erleichtern. Es gibt auch eine Livestreaming-Funktion, Live-Verfahren im Verfassungsgericht zu sehen. Angesichts der Livestreaming-Funktion gibt es keine Schwierigkeiten mehr beim Zugang zum Verfassungsgericht. Musik Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, wir treffen uns wieder beim Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen die nationalen Lieder aus der Gegend Banten. Banten liegt in der westlichen Seite der Insel Java und wird jetzt eine Provinz. Nun spielen wir für Sie das erste Lied mit dem Titel Yu Ragam Belajar. Viel Spaß beim Zuhören.
Aja gelem dadi wong bodo, bakale ake dibebodo, mangkane kudu rajin belajar, ndak uripe ora susah. Lamun uwis dadi wong pinter, aja elok meminteri, tambah pinter tambah bener endah duhur derajate. Yo ragem belajar endah kita dadi pinter, yo ragem belajar endah kita tambah bener, yo ragem belajar endah pinter tambah bener, dadi pinter tambah bener ora kebelinger. Yo ragem belajar endah kita dadi pinter, yo ragem belajar endah kita tambah bener, yo ragem belajar endah pinter tambah bener, dadi pinter tambah bener ora kebelinger. Lamun uwis dadi wong pinter, aja elok meminteri, tambah pinter kudune tambah bener, endah duhur derajate. Yo ragem belajar endah kita dadi pinter, yo ragem belajar endah kita tambah bener, yo ragem belajar endah ragem belajar endah pinter tambah bener, dadi pinter tambah bener ora kebelingan.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gerade das Lied aus der Region Banten mit dem Titel Yu Ragam Belajar gehört. Banten ist eine Provinz, die aus dem Anbaugebiet der Westjava-Provinz entstanden ist. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Sundanesen, also kein Wunder, wenn die Einheimischen hauptsächlich Sundanesisch sprechen und der Song, den Sie gerade gehört haben, klingt auch Sundanesisch. Yu Ragam Belajar Lied wurde von A. Sahril Aliman gesungen und es enthält eine Reihe von Nachrichten, die Lehrer und Schüler immer den Eltern gewidmet sind und immer fleißig und fleißig zu beten. Der Song besteht aus 12 Zeilen und ist langsam mit einfachen Texten. Yu Ragam Belajar wurde normalerweise von den Eltern gesungen, als ihr Sohn schlafen wollte und wurde in der Vergangenheit zu einem unersättlichen Nachtprogramm der Kinder von Banten. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Lied wurde sofort von Asahril Aliman komponiert. Dieses Lied erzählt von der Geschichte des Kampfes einer Mutter bei der Geburt, Erziehung und Pflege ihres Kindes. Die Lyrik dieses Liedes ist einfach, aber es hat eine eigene moralische Botschaft, wo das Kind der Mutter für immer gehorsam sein muss. Nun Hörer, um unser heutiges Musikregenbogenprogramm abzuschließen, hören wir uns das letzte Lied mit dem Titel Tong sarakah von asahril alimin an. Tong sarakah bedeutet sein ich gierig. In Übereinstimmung mit dem Titel erinnert die Lyrik dieses Liedes daran, dass Menschen im Leben nicht gierig sind und sich immer an das Leben im Jenseits erinnern müssen. Nun, Hörer, hier ist das Lied. Viel Spaß beim Zuhören, bis morgen dann, auf Wiederhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_ @_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.